Wir haben vor der Pause gesehen, welche Bedeutung die großen Militärbündnisse des Westens haben in Bezug auf den Wunsch, Frieden zu sichern, Weltkriege zu verhindern, aber welche Gefahr sie auch beinhalten, gerade um einen Weltkrieg auszulösen. Man muss sich vorstellen, Russland würde nebst der Ukraine jetzt ein NATO-Land angreifen, dann ist der Weltkrieg wirklich perfekt da. Er ist auch jetzt da, als Stellvertreterkrieg. Natürlich. Aber das ist doch noch mal was anderes. Nun sehen wir also, Europa hat sich vereinigt, aber Europa ist nicht isoliert, sondern ist verknüpft mit Nordamerika, Mittelamerika und Südamerika. Und auch mit Kanada, mit Australien und Neuseeland. Ich meine, vor kurzem ist jetzt die Queen gestorben, nachdem sie Königin war von England über Jahrzehnte hinweg, aber nicht alle wussten, dass sie auch Königin war von Kanada. Und sie war auch die Königin von Australien und von Neuseeland. Ja, ich meine, um welche Leute handelt es sich da? Das sind doch unsere Leute, die vor einiger Zeit den Gedanken hatten, wir gehen rüber über den Teich nach Amerika. Viele waren Gottesfürchtige, die man hier verfolgt hat. Viele der Täufer, wenn wir denken. Und die sagten sich, wir gehen rüber und wollen ein friedliches Leben führen mit dem Herrn und machen Landwirtschaft. Und dann gehen sie nach Amerika und nach Kanada. Aber es gab natürlich auch viele Kriminelle hier, die waren auch nicht erwünscht. Und die sagten sich auch, wir gehen rüber und dort kommen wir mit unseren Revolvern an Gold heran. Ja, und so entstand dann zum Beispiel die USA, ein Land von Gottesfürchtigen und Kriminellen. Und das macht klar, warum dieses Land so doppelgesichtig ist. Einerseits, so vieles ist so christlich und dann auch so kriminell. Ja, das hat schon auch seine Ursprünge in den Wurzeln. Aber eben, das waren unsere Leute, auch die nach Kanada gingen. Das ist einfach Expansion aus dem ehemals römischen Reich. Und wer ging nach Südamerika? Ja, die Spanier und die Portugiesen. Darum wurde Portugiesisch dann die Sprache von Brasilien, dem größten Land dort. Und Spanisch, ja, von ganz Südamerika sonst. Und auch Mittelamerika. Das waren unsere Leute, die gegangen sind. Und nicht nur die Spanier und die Portugiesen. Viele Italiener sagten sich, auch wir gehen nach Argentinien. Und auch anderswohin. Und viele auch. Das sind unsere Leute. Das ist einfach Expansion. Und wer ging nach Kanada, nach Australien? Ja, eben die, die nicht nach Kanada gehen wollten. Und die USA. Und die sagten, wir fangen ein neues Leben dort an, bei den Kängurus. Und andere gingen nach Neuseeland. Aber das ist alles unsere Kultur und die ist immer noch miteinander verbunden und verwoben. Und das äußert sich eben auch im Kriegsfall. Ja, ich meine, das hat man auch schon im Ersten Weltkrieg gesehen. Wo haben die Australier mitgekämpft? Mit ihrer leichten Kavallerie. Da sind sie ja weltberühmt geworden. Ja, die haben auf der Seite von Europäern gekämpft im Nahen Osten. Ja, darum, wir müssen einerseits sehen, eben das Römische Reich, Europa, sollte sich vereinigen und da aus der Asche, aus dem Abyssus aufsteigen, aber natürlich über Militärbündnisse weltweit vernetzt und verbunden. Natürlich mit sehr viel Familienstreit. Ich meine, in den vergangenen Jahren, wie viel wurde gestritten zwischen Europäern und Amerikanern? Aber es ist genauso, wie Leute sich in der Familie streiten. Und eigentlich gehört man doch zusammen. Und jetzt mit dem Ukraine-Krieg merkt man plötzlich, alle rücken zusammen. Ja, wir sind doch eigentlich die gleiche Familie. Ja, ist historisch schon so. Ja, also das müssen wir vor Augen haben. Und darum spreche ich eben einerseits über den Fürsten des Römischen Reiches, aber auch von dem Diktator des Westens. Das Tier aus dem Meer. Weiter spricht aber Offenbarung 13, Vers 11 von dem Tier aus der Erde im Kontrast zum Völkermeer. Ich meine, die Völker der Welt in ihrer Unruhe, militärisch, wirtschaftlich, politisch, werden zum Beispiel in Jesaja 17, Vers 11 mit dem unruhigen Meer verglichen. Und der Kontrast zum Meer, die Erde, ist ein Hinweis auf Israel. Wenn man sagt als Israeli, ich gehe nach Israel zurück, dann sagt man, nur sehr La'aretz, das heißt, ich reise ins Land. Welches Land? Ist ja klar, Ha'aretz, das Land, das ist Israel. Und das Tier aus der Erde, das ist der Antichrist. Es wird da gesagt, dieses Tier sieht aus wie ein Lamm und redet wie ein Drache. Jesus Christus wird 27 Mal in der Offenbarung als Lamm Gottes bezeichnet. Und hier wird von dem Antichristen gesagt, sieht aus wie ein Lamm. Das ist der, der sich an die Stelle des Lammes Gottes, des Messias, setzt. In Israel die Macht ergreifen wird. Und ein Freund sein wird von dem Fürsten, dem kommenden Fürsten, dem Tier aus dem Meer. Er wird der größte Esoteriker sein aller Zeiten. Ja, Offenbarung 13 sagt zum Beispiel, er kann Blitze vom Himmel herabkommen lassen. Das ist ja unglaublich, nicht wahr? Wo haben wir das jemals gesehen? Man muss sich vorstellen, Obama war zu seiner Zeit so weltweit elektrisierend auf viele Menschen. Aber der konnte keine Blitze vom Himmel herabholen. Hätte er das auch noch gekonnt, das wäre eine ganz andere Dimension gewesen. Und man muss bedenken, wenn die Bibel dieses Beispiel sagt von Zeichen und Wundern, die der Antichrist ausführen wird, dann hat das eine besondere Bedeutung in 1. Könige 18. Da geht es um den Gottesbeweis auf dem Karmel. Die Baalspriester, also diese abgefallenen Israeliten, die den Blitz- und Regengott der Kanaaniter verehrten, die sollten bewirken, dass Baal Feuer vom Himmel sendet. Ein Blitz, um ihr Opfer zu entzünden. Und die haben geschrien und getanzt. Das war so ihre Art von, ihre Vorstellung von Gottesdienst. Übrigens auch geritzt. Das ist auch ein interessantes Thema. Ritzen. Die haben sich dann gespürt, ja. Und das ist keine Antwort. Der Blitz, Gott, hat völlig versagt. Und dann ganz im Kontrast zu diesem Geschrei und diesem Herumhüpfen, das schlichte Gebet von Elia. Herr Gott. Und dann kommt Feuer vom Himmel. Ein nüchternes, aber herzliches Gebet. Das hat ja Mendelssohn so schön vertont, dieses Gebet. Oh, zu Herzen gehend. Und dann kommt das Feuer und ganz Israel sieht das und sagt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Eigentlich der Gott, Ha Elohim, das heißt der wahre Gott. Das war völlig klar. Das muss man sich vorstellen. In der Bibel ist das der klare Beweis für den wahren Gott, Blitz vom Himmel. Und jetzt kommt ein Mann, der größte Verführer aller Zeiten, und der kann Blitze vom Himmel holen. Er wird die Massen total verführen. Und weiter, er wird auch ein sprechendes Bild herstellen. Ein Bild, das spricht. Und er wird sagen können, wer das anbetet, ist kein Götzendiener. In Psalm 115 steht, die Götzen der Heiden haben einen Mund und können nicht sprechen. Das ist so. Wie viele Götter habe ich gesehen in Indien und in Thailand und in Afrika? Der Mund bewegt sich nicht. Ich habe extra drauf geschaut. Das ist so eindrücklich. Wirklich, es bewegt sich nichts. Es sind tote Götter. Aber dieses Bild, wir sprechen, das ist nicht digital. Das ist Magie. Aber die schrecklichste Form von Magie, die alles auf den Kopf stellt. Und wir den orthodoxen Juden sagen, kein Problem, wir dürfen Götzen nicht anbeten, aber dieses Bild lebt. Und dann wird er weiter das Zahlungssystem verändern. Er wird verlangen, alle müssen ein Zeichen annehmen an die rechte Hand oder an die Stirn, und ohne dieses Zeichen kann man nicht mehr kaufen oder verkaufen. Bargeld wird endgültig abgeschafft in diesem System. Das, was die Banken ja sowieso wollen, auch jetzt, und anstreben. Und die ganze technische Grundlage, die digitale Grundlage, wurde in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut. Ich habe die ganze Entwicklung erlebt, nicht wahr? Als Teenager musste ich programmieren, dann mit der Magnetkarte, Bleistift, wirklich jeden Schritt. Nicht wie die Schüler heute, die können die Bausteine und dann läuft das Programm, ja? Nein, wirklich jeden Schritt. Der Computer ist so dumm, er kann nichts. Aber man muss alles sagen und dann läuft's, wenn es richtig gesagt ist. Es lief dann eben nicht. Und immer wieder. Ja, und aber das waren so die Anfänge und die ganze Entwicklung bis heute. Und es ist perfekt alles da. Es gibt verschiedene Lösungen, wie man das machen kann. Ob ein Chip. Ich denke, viele wollen das nicht. Kein Chip unter der Haut. Das ist doch irgendwie eklig. Aber man kann es auch mit einer unsichtbaren Tätowierung. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Aber es ist eigentlich alles, die Schachfiguren sind aufgestellt für ein Zahlungssystem. Und da muss der Name dieses kommenden Diktators in Buchstaben draufstehen, auf dem Code, oder der Zahlenwert des Namens. Ich war im Griechischen, nach dem Hebräischen, haben die Buchstaben gleichzeitig Zahlenbedeutung. Alpha 1, Beta 2 und so weiter. Jota ist 10, Kappa 20, Lambda 30, so geht das weiter bis 100, dann in 100er Schritten, Omega ist 800. Jetzt kann man irgendein Wort nehmen und die einzelnen Buchstaben ihren Zahlenwert zusammenrechnen, Summe. Zum Beispiel der Name Jesus auf Griechisch gibt 888. Das ist wirklich so. Und dieser Name wird geben 666. Und daran kann man auch einfach die Zahl akzeptieren. Aber jeder wird wissen, wenn ich das Zeichen annehme, bedeutet das, ich bin bereit, diesen Führer göttlich zu verehren. Also das wird nicht etwas da untergejubelt, wie man so sagt. Und, hätte ich das gewusst. Nein, die werden wissen. Das bedeutet, ich verehre göttlich. Und da werden Menschen sagen müssen, nein, das kann ich nicht. Das wäre Götzendienst. Und was macht man dann? Dann kann man nur noch beten. Ja, wenn man nichts mehr kaufen kann und verkaufen, dann ist man doch geliefert. Und da muss man beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist prekär. Aber prekär kommt ja von precari, beten. Das heißt, prekär ist es dann, wenn wir merken, nur noch beten hilft. Und welche Gläubigen sind denn das? Ja, in der Offenbarung wird ja ganz oft gesprochen von den Heiligen, die durch diese Zeit gehen. In Offenbarung 7 wird erklärt, aus Israel wird ein Überrest sich bekehren, der eine besondere Stellung haben wird als Israel. Und eine unzählbare Schar aus allen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen. Und die werden durch die Drangsal hindurchgehen. Die Gemeinde wird entrückt und dann wird Israel das Zeugnis übernehmen. So steht es in Römer 11. Wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, die Zahl, die Gott festgelegt hat, die gehören zur Gemeinde, dann wird ganz Israel gerettet werden. Ja. Und dann wird Israel wieder das Zeugnis haben. Und dann werden aber auch aus den Völkern ganz viele zum Glauben kommen. Eine unzählbare Schar, sagt Offenbarung 7, Vers 9. Und da müssen wir aber beachten, 2. Thessalonicher 2 sagt, von dem Antichristen. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie alle der Lüge glauben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie gerettet würden. Das heißt, die Menschen, die bis zur Entrückung das Evangelium gehört haben und nicht angenommen haben, die werden alle verführt werden. Gott wird sie fallen lassen. Aber es gibt weltweit so viele Menschen, die haben das Evangelium noch nie richtig gehört. Ich war mal im Taxi in Thailand. Da habe ich den Chauffeur gefragt, wer hat das gemacht? Die Bäume, den Himmel. Und dann schaut er mich an. Die können wahrscheinlich blind fahren. Lächelt mich an mit einem richtigen Thai-Lächeln. Und zuckt während des Fahrens mit den Schultern. Keine Ahnung. Ja, und es sind Milliarden. Obwohl alle Nationen erreicht sind, die aber noch nie das Evangelium klar gehört haben. Und solche Menschen werden sich bekehren. Und die werden durch diese Zeit hindurchgehen. Und diese Treuen werden sagen, im Einflussbereich dieses Diktators können wir nicht machen. Und dann können sie nur noch beten. Und so sehen wir, die Schachfiguren sind aufgestellt. Und das geht weiter. Die Bibel spricht über den Fürsten von Rosch, Mesech und Tubal. In Hesekiel 38, 39. Eine große Macht im äußersten Norden von Israel. Und das ist Russland. Wie gesagt, von Israel aus gesehen, im äußersten Norden, das letzte Land ist Russland. Und wie ist Russland entstanden? Ja, zum Beispiel aus den Stämmen Mesech und Tubal. Vor 2000 Jahren waren das Völker, die Moskowiter und die Tobeliter, im Bereich zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer. Und das waren wichtige Völker für die Entstehung des späteren Russlands. Von denen liest man im Alten Testament, schon in der Völkertafel, 1. Mose 10, nach der Sintflut, Mesech und Tubal. Aber Rosch, der Fürst von Rosch, Mesech und Tubal, Rosch findet man nicht. Was ist Rosch? Man musste warten. Das war Prophetie. Erst im Mittelalter, so im 9. Jahrhundert, entstand das Reich der Rus. Die slawischen Stämme haben einen Fürsten angenommen aus einem skandinavischen Stamm, der Rus. Und die waren bereit, weil sie die haben ständig Handel getrieben mit dem Byzantinischen Reich, also da bis nach heutige Türkei, runter über die Flüsse sind die gerudert von Skandinavien, über Osteuropa nach Byzanz, heute Istanbul. Und die haben dann hier die Führung übernommen. So entstand im Mittelalter das Reich der Rus. Und das entspricht Rosch. Man muss sich nicht verwirren lassen, S und Sch. Ja? Zum Beispiel, wenn man Hebräisch und Arabisch vergleicht, da ist oft die Verschiebung von S zu Sch oder umgekehrt. Wir sagen auf Hebräisch Shalom, Frieden, Hallo. Auf Arabisch Salam, das gleiche Wort, aber mit S. Ja? Oder die Beduinen sagen diesen Tieren im Roten Meer, mit denen man Schuhe machen konnte aus dem Leder, du Hass, du Hass. Und auf Hebräisch sagt man Dachasch. Das sind die Seekuhfälle bei der Stiftshütte. Dachasch, du Hass. Ja, auch zu S. Rus, Rosch. Und dieses Reich ist im Laufe der Zeit gewachsen. Hier sieht man Russland dunkelgrün um 1500. Nach Osten sind sie gegangen. 1600, noch weiter. 1700, bis nach Fernost. Und schließlich gingen die rüber bis nach Amerika. Ja, im 19. Jahrhundert, also 1800 plus, gehörte Alaska zu Russland. Und dann haben die Russen gedacht, wir verkaufen das zum Spottpreis. Haben sie das den Amerikanern verkauft. Und erst nachher hat man das Goldvorkommen entdeckt und das Erdöl. Boah, das ärgert dich. Bis heute. Ich meine, das wäre ja fantastisch, wenn die Russen da einen Brückenkopf hätten in Amerika heute. Glücklicherweise haben sie den nicht. Aber ich meine, es sind ein paar Kilometer zwischen der russischen und der amerikanischen Grenze. Das wissen viele gar nicht. Ein paar Kilometer. Etwa 4 Kilometer. 4 Kilometer. Ja, aber eben nach Osten, da haben sie alles ausgelotet, kann man sagen. Und jetzt sehen wir, wie sie nach Westen drängen. Ja? Aber in Hesekiel 38 heißt es, dass Gott dem Fürsten von Rosch, Mesech und Tubal einen Haken in den Kinnbacken einlegen wird. Und dann rumlenken. Wohin? Nach Süden, gegen Israel. Also, Osten haben sie schon. Norden, da gibt es nicht viele Leute. Bodenschätze, ja. Aber. Und Westen, ja, da ist ein Interesse da. Und nach Süden, das wird noch kommen. Und so wird diese Großmacht Verbünde mit vielen, vielen anderen Nationen auf 3 Kontinenten in Hesekiel 38, 39 beschrieben. Das ist diese Großmacht, die entstehen sollte in der Endzeit. Ja, aber erst im 9. Jahrhundert sah man ja dieses Slawenreich, beherrscht durch die Rus. Dann wuchs dieses Russland, ja, Russia, ah, da haben wir das, Rosch, ja. Russia, Russland, Rosch. Ja, aber das müssen wir unterscheiden von dem König des Nordens und dem König des Südens. In Daniel 11, die Verse 1 bis 35, da ist alles erfüllt. In meinem Büchlein Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel behandle ich alle über 200 Prophezeiungen im Buch Daniel, die sich in der Geschichte schon erfüllt haben. Mit der Geschichtsliteratur, wo man genau nachsehen kann, jeden Punkt, was hat sich wie erfüllt. Alles belegt. Und auch mit dem Beweis, dass das Buch Daniel vor den Prophezeiungen geschrieben worden ist. Ja? Linguistische, archäologische Beweise und so weiter. Und dann ist es aber so, ab Vers 36 springt der Prophet in die Endzeit und beschreibt zuerst den Herrscher in Israel. 36 bis 39. Das ist der Antichrist, der falsche Messiaskönig in Israel in der Endzeit. Und dann steht in Daniel 11, Vers 40, dass der König des Südens gegen ihn Krieg führen wird. Und dann wird der König des Nordens kommen und wird das ganze Land überrennen. Jetzt, wer ist das? Der König des Nordens, der König des Südens. Ganz einfach. Warum? Weil Daniel 11, 1 bis 35 alles erfüllte Prophetie ist. Ich habe das mal ausgezählt. Ich bin auf über 150 Einzelaussagen gekommen. Und alle in der richtigen Reihenfolge erfüllt. Es ist eine Sensation. Dieses Kapitel. Wirklich eine Sensation. Das ist der Todesstoß für den Atheismus. Und da kommt ständig der König des Nordens und der König des Südens vor. Der König des Südens war immer Ägypten. Ja, das ist das Land im Süden von Israel. Sieht man auf der Karte. Das ist der König des Südens. Das heißt also, in der Endzeit wird Ägypten plötzlich doch noch eine militärische Konfrontation haben mit Israel unter dem Antichristen. Aber das wird die israelische Armee im Süden ablenken. Und dann wird der tödliche Schlag von Norden kommen. Und jetzt der König des Nordens, das war in der erfüllten Prophetie immer Syrien. Aber, genauer gesagt, Groß-Syrien. Nicht das kleine Syrien von heute, sondern Syrien, Libanon mit Gebieten, wie man sie hier sieht, das Gelbe Reich, heutige Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran. Boah, das ist ja Hochburg des Islam, ja? Und die streiten miteinander, nicht wahr? Der Iran hat sich gestritten mit IS, dem Islamischen Staat. Warum haben die das gemacht? Die verstehen sich ja auch als Islamischer Staat. Nicht wahr? Seit der Revolution ist der Iran ein Islamischer Staat. Ja, die stritten sich nicht über die Frage, soll es einen Islamischen Staat geben, sondern wer herrscht im Islamischen Staat? Sie wollen der IS sein, nicht die. Und Erdogan, er erinnert sich, einst hatten wir ein türkisches Großreich über den ganzen Nahen Osten, das Osmanische Reich. Und das war ein Kalifat. Das heißt, ein Islamischer Staat. Ein Kalifat ist ein Islamischer Staat. Und er träumt, das wiederherzustellen. Aber er ist doch auch gegen IS. Ja, natürlich. Aber er möchte eigentlich der Chef sein in IS und nicht IS. Und auch nicht, natürlich auch nicht der Iran. Ja, und die Taliban in Afghanistan. Jetzt haben die Amerikaner sie freigelassen. Ja, jetzt können sie ihre Ideologie wieder ausleben. Und was möchten die anderes als ein Islamischer Staat? Aber sie möchten die Taliban sein. Ja, und so können wir weiterfahren. Und wir stellen uns vor, die streiten sich miteinander. Das ist typisch für den Islam. Denn der Islam entstand ja aus Ismail heraus. Und Gott hat gesagt, Ismail wird immer streiten gegen seine Brüder. Ja, so steht's. In 1. Mose. Immer streiten miteinander. Die meisten Terroropfer der Welt sind Muslime. Durch Muslime umgebracht. Das ist so schrecklich. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn die plötzlich sagen, wir haben doch ein gemeinsames Ziel. Wir hassen Israel. Ja, natürlich. Ja, und wenn wir uns zusammentun würden. Ha, wieso nicht? Warum sind wir nicht früher auf die Idee gekommen? Ja, wir können uns zusammentun. Dann haben wir viel mehr Schlagkraft. Ja, natürlich. Ja, und die Raketen sind ja zu Abertausenden gelagert für Hezbollah im Libanon, im Südlibanon. Ja, die UNO sollte ja den Hezbollah abrüsten. Ja, was haben die gemacht? Einfach Soldaten hingeschickt, ja? Mein Problem war, plötzlich rannten sie davon, die Österreicher. Ja, da beim Golan, bei Kunetra. Die haben nichts gemacht, was sie tun sollten. Und da ist ein Arsenal aufgebaut worden. Natürlich, Israel hat den Iron Dome. Das ist ein ganz eindrückliches Abwehrsystem von Raketen. Ich stand schon neben dem Iron Dome. Boah, auf dem Militärflughafen. Und was die da im letzten Krieg mit Gaza, was die gleichzeitig runtergeholt haben. Ja? Da sah man nachts die Raketen aus dem Gazastreifen gleichzeitig. Ein Lichtpunkt nach dem anderen. Und dann... Und weg waren die Lichter. Iron Dome. Fantastisch. Aber wenn man jetzt 1000 Raketen gleichzeitig schickt, dann geht das auch nicht mehr. Und das ist genau das Ziel. Man will wirklich die totale Überforderung. Natürlich, Israel ist jetzt auch dran mit Laser. Das ist dann viel billiger. Ja, aber eben, die Bibel macht klar, die tödliche Gefahr kommt von Norden. Und das ist der König des Nordens. Und es ist so, dass wir gleich noch sehen werden, er die große Drangsal eröffnen wird, indem Israel von Norden her überrannt wird. Und das ist der Auslöser für alle Kampfbewegungen, die die große Drangsal ausmachen. Und man muss sich vorstellen, Pakistan hat 640.000 Soldaten. Iran 575.000. Ägypten hat 450.000. Die BRD 184.000. 184.000. Ja. Und dann alle anderen dazu. Joel 2 sagt, dass eine Armee gegen Israel kommen wird, so groß wie nie zuvor eine Armee gegen Israel gekommen ist. Vor der Armee ist das Land wie der Garten Eden, wo man Schnittblumen exportiert. Und da, wo die Armee durch ist, ist alles verbrannt. Das wird kommen. Aber wir sind ja immer noch an den Hauptakteuren. Dann wird erwähnt, Offenbarung 16, die Könige von Sonnenaufgang. Es wird nicht gesagt China. Aber wenn wir uns fragen, wer sind die großen Mächte, militärischen Mächte im Osten? China ist eine unglaubliche Militärmacht. Atommacht. Und das kleine Nordkorea, eine furchtbare, unberechenbare Atommacht. Aber auch die Inder stellen eine riesige Armee auf die Beine, wenn es sein muss. Und es ist die Mehrzahl, die Könige von Sonnenaufgang. Natürlich wird China auch ausdrücklich in der Bibel erwähnt. In Jesaja 49 heißt es, dass Gott sein Volk sammelt aus aller Welt und er sagt, und die werden kommen von dem Lande der Sinim. Hebräisch Sinim. Sin und ihm ist die Mehrzahl. Das sind also die Sinesen. Und tatsächlich in der Zeit von Jesaja, 700 vor Christus, hat man den Westen von China genannt Sin. Sin. Und in Jesaja Sin, die Sinesen. Und Juden sind aus China nach Hause gekommen, nach Israel. Ja, das habe ich natürlich den Chinesen erklären müssen in Singapur, damit sie auch wissen, wo sie vorkommen in der Bibel. Ausdrücklich. Nun, es ist so, ich habe erklärt, der Antichrist wird nach der Entrückung in Erscheinung treten und die Massen verführen. Zeichen und Wunder tun, das Zahlungssystem verändern und schließlich wird er den dritten Tempel, der heute vorbereitet wird, wird er entweihen, indem er dieses sprechende Götzenbild auf dem Tempelplatz aufstellt. Matthäus 24, Vers 15. Der Gräuel der Verwüstung an heilige Städte. Und der Herr Jesus sagt zu dem gläubigen Überrest, vertreten durch die Jünger, die damals noch nicht zur Gemeinde gehörten. Das waren bekehrte Juden. Außer Judas. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, an heiliger Stätte, der Herr sitzt auf dem Ölberg, wo man auf dem Tempelberg wunderbar sieht, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Denn alsdann wird große Drangsal sein. Die werden flüchten auf die Berge, die heute hauptsächlich im sogenannten Westjordanland sind. Aber Jesaja 16 sagt, dass sie dann hinübergehen nach Moab. Und Gott sagt, Moab, nimm meine Flüchtlinge auf. Und verberge sie bei dir. Moab ist das Land auf der anderen Seite des Toten Meeres. Da, wo Ruth herkam. Und dort wird der Überrest 3,5 Jahre in der Wüste versorgt werden. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Araber in Moab, in Jordanien, werden die Juden durchbringen. Das erinnert ganz an die Zeit des Zweiten Weltkrieges, wo Deutsche und Holländer Juden versteckt und hindurchgebracht haben. Und Franzosen, ja, die ihnen geholfen haben, zum Beispiel auf dem Plateau, dann die Flucht weiterzumachen nach Marseille mit dem Schiff weg ins Land der Väter. Ja, also ein wunderbarer Gedanke. Und der Herr wird darauf zurückkommen, wenn er kommt als König und seinen Richterthron im Kidron-Tal Tal Josaphat aufstellen wird. Und er wird sagen, ich war hungrig und ihr habt mich gesättigt. Wann haben wir dich hungrig gesehen? Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Geht ein in das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Ja, ist wunderbar. Diese Frucht, die aus den arabischen Ländern entstehen wird. Auch Jesaja 19 ist so wunderbar. Da geht es um Ägypten. Und es geht auch um die Endzeit und die Drangsal und dann um das tausendjährige Reich. Und dann heißt es, und die Ägypter werden den Herrn erkennen. Das ist ein herrliches Kapitel. Dass aus Ägypten doch eine große Ernte, eine große Frucht entstehen wird. Ja, und das war jetzt ein kleiner Exkurs. Wir werden nach Moab fliehen. Hier sieht man etwas von den Bergen Israels. Hier sind wir gerade bei Shiloh in Samaria, im nördlichen Westjordanland. Und dann werden sie rübergehen nach Moab. Die Südgrenze von Moab in der Bibel ist Nachal Arnon, das Arnon-Tal. Die Araber sagen Wadi Mujib. Was ist das? Ah, bis zum Wadi Mujib werden sie da in der Wüste sein und durchgebracht werden. Aber eben wie gesagt, zuerst wird der König des Südens mit dem Antichristen seiner Armee im Süden zusammentreffen und dann wird der König des Nordens alles überrennen. Von Norden her. Ich habe einen Schlachtplan gezeichnet. Weil die biblischen Angaben so genau sind. Es wird gesagt, sie werden kommen mit Schiffen auf dem Mittelmeer. Sie werden kommen über den Landweg. Und sogar da im Westjordanland könnte ich genau die Route angeben. Von Ortschaft bis Ortschaft, sogar über welchen Pass. Steht alles in Jesaja 10. Und das hat sich noch nie erfüllt früher. Ja, als der König von Assyrien kam, ging eine andere Route. Aber dort in Jesaja 10 ist die Endzeitroute aufgezeichnet. Das ist noch wichtig beim Studium der Prophetie. Man muss genau wissen, welche Prophezeiungen sind schon erfüllt und welche sind auch zukünftig. Ja? Aber das ist möglich und darum können wir uns noch detaillierter einzeichnen. Und dann nach Daniel 11 wird auch ein Feldzug geschehen über Ammon hinweg. Ammon, das ist Nordjordanien. Der Städtename Amman, Hauptstadt von Jordanien, kommt noch von dem Völkernamen Ammon. Da werden sie also, darum habe ich den Pfeil gemacht, über Nordjordanien hinweg. Ganz Israel wird überrannt. Und was ich jetzt schon ein bisschen angedeutet habe, muss ich noch im Klartext sagen. In Daniel heißt dieser Feind der König des Nordens. Melech HaZafon. Aber in Jesaja wird derselbe Feind bezeichnet als Assur, der Assyrer oder Assyrien. Das ist das Gleiche. Und zwar sieht man eben, dass der gleiche Feldzug, den der König des Nordens machen wird in Daniel, wird beschrieben in Daniel, in Jesaja mit Assur. Und diese Macht Assur wird nicht nur in Jesaja beschrieben, aber zum Beispiel auch in Micha 4 und 5. Und ich habe hier einfach eine Serie von Stellen zusammengefügt, wo dieser Feldzug beschrieben wird. Aber es gäbe noch mehr. Aber das reicht schon mal. Nicht wahr? Daniel 11, Daniel 8, Daniel 9, Joel 1 und 2. Ganz ausführlich wird dieser Feldzug beschrieben. Dort wird der Feind genannt, der von Norden kommende. Also, Daniel, der König des Nordens. Jesaja, Micha, der Assyrer, Assyrien. Joel, der von Norden kommende. Auch Joel 4. Und dann Jesaja 10, Jesaja 14, 28, 29, 30, 33. Wie gesagt, Micha 4 und 5, aber dann auch Sacharja 12 bis 14. Diese Armeen, die gegen Jerusalem kommen, das sind die Armeen des Königs des Nordens. Man kann das zusammensetzen wie ein Puzzle. Und das geht alles geografisch auch wunderbar auf. Das ist wirklich fantastisch. Und, nicht wahr? Da wird manchmal im Internet Sachen erzählt. Sacharja 12 bis 14, das beschreibt Harmagedon. Nein, überhaupt nicht. Dort geht es um den Kampf um Jerusalem. Ich werde Jerusalem zu einer Taumelschale machen. Für alle Völker ringsum. Aber das ist nicht Harmagedon. Harmagedon ist eine Ebene in Nordisrael. Das ist nicht das Gleiche. Aber Daniel 11 macht ihm klar, der König des Nordens wird Israel überrennen, dann Ägypten einnehmen und finanziell plündern. Dann kommt er zurück und stellt seine Front auf zwischen dem Mittelmeer und dem Tempelberg, dem Berg der heiligen Zierde. Ja, auf der Höhe von Jerusalem wird er seine Front aufstellen. Und Harmagedon, in Offenbarung 16, das sind die Armeen des Tieres, des Westens, des Römischen Reiches. Ja, die haben ja, die werden ja einen Bund schließen mit Israel für 7 Jahre. Und dieser Bund wird ein Militärbündnis sein. Nach Jesaja 28 ist er ein Bündnis, um sie zu schützen gegen die Geißel, die von Norden herkommt. Also ein Schutz gegen den König des Nordens. Jetzt wird alles viel klarer, nicht wahr? Und darum müssen die dann eingreifen. Militärbündnis. Und wenn der Westen seine Kriegsschiffe verschiebt, wo kommen die hin? Ja, übers Mittelmeer. Und der größte Militärhafen in Israel ist heute nicht mehr in Jaffo. Dort hat Jona seine Fahrkarte gekauft, nicht wahr? Süden von Tel Aviv. Jetzt ist zusammen Tel Aviv, Jaffo. Aber heute ist der große Hafen nicht mehr in Jaffo, sondern in Haifa. Und im Hinterland von Haifa ist die große Ebene Harmagedon, Jezreel. Also diese Kriegsschiffe sind ideal, um das Kriegsmaterial und die Soldaten nach Harmagedon zu bringen, um dort die Front aufzubauen. Und vor kurzem war ich wieder mit einer Gruppe auf dem Karmel, da wo der Gottesbeweis stattfand, mit dem Blitz vom Himmel, Muchaka. Und dann sage ich, jetzt schaut mal da runter, in die Harmagedon-Ebene, alle schauen runter. Seht ihr das dort? Das ist ein Flughafen. Alle sehen das. Mit Abflugpisten in alle Richtungen. Das ist einer der größten Militärflughäfen Israels. In Harmagedon. Ja, ich habe gesagt, die Schachfiguren sind aufgestellt. Und das mit dem dritten Tempel. Ich habe gesagt, die Tempelgeräte sind zum größten Teil bereit. Und gerade vor kurzem habe ich da auch eine Führung gemacht durch das Mechon HaMikdash, das Tempelinstitut, und habe die Tempelgeräte gezeigt, den goldenen Schaubrottisch. Bereit. Nicht ein Modell für den Gebrauch. Den goldenen Räuchaltar und auch den Brandopferaltar. Aber klar, diese Steine sind hier, aber man kann sie gerade nehmen, sobald auf dem Tempelplatz etwas frei wird. Wir wissen genau, wo der Platz war für den Altar. Der ist außerhalb des Felsendoms. Und da kann man ja damit gleich beginnen mit den Opfern. Wie in Esra 3, als sie aus Babylon kamen, zuerst haben sie einen Altar gebaut und erst später das Tempelhaus. Und sofort mit den Opfern begonnen. Also, sobald es frei wird, die Steine hier auf den Nachbarhügel rüber und der Opferdienst könnte beginnen. Die Schachfiguren sind aufgestellt. Und wir sind immer noch da. Und warten Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Und ich glaube, das bedeutet, wenn der Herr heute kommen würde, sagen wir um 20 vor 8, dann wäre das keine Überraschung. Weil wir haben ja gerade heute davon gesprochen. Natürlich werden dann schon überrascht sein, nicht wahr, wenn die Posaune tönt. Die letzte Posaune, das war ja im römischen Heer der feste Begriff, die Posaune zum Aufbruch. Also es ist genau, wie manche Ungläubige auf der Straße pfeifen. Oh, when the saints go marching in. Die wissen gar nicht, was es ist. Ich kann sie mal ansprechen. Weißt du, was du gepfiffen hast? Ja? Oh, when the saints. Was heißt das? Oh, wenn die Heiligen einmarschieren. Oh, when the saints go marching in. Let me be in that number. So, lass mich mit in ihrer Zahl mit einbegriffen sein. Das ist ein Entrückungslied. Ja, wenn die Posaune tönt, die Posaune zum Aufbruch, dann werden die Heiligen einmarschieren. Und natürlich werden wir überrascht sein, aber eben, wenn dann wirklich die Posaune tönt, das heißt, und die Posaune wird tönen, 1. Korinther 15, und dann gehen wir nach Hause. Aber dann kommt kommt dieser Schrecken über diese Welt. Und das zeigt uns, warum sind wir hier? Unser Auftrag ist wirklich, wir rufen die Letzten zu Jesus. Und es ist schon so, dass wir an den Zeitereignissen können wir anknüpfen. Also ich passe ja auf, dass ich so Sachen nicht so sage. Aber meine Frau würde sagen, warum sagst du das? Aber jetzt würde ich sagen, dieser Vortrag kann ja auf dem Internet angeschaut werden. Und eine 500.000 hat das gemacht. Und das heißt, also die Menschen, und das müssen auch viele Ungläubige sein, die sind jetzt ansprechbar. Weil was im Moment geschieht, das ist so beunruhigend und so unberechenbar. Und da sucht man nach Antworten. Und das Wort Gottes gibt die Antwort. Und so konkret. Wir müssen uns nicht schämen. Wir können wirklich hinstehen und sagen, ja, das Wort Gottes sagt uns, was kommt. Und wir rufen die Letzten zu Jesus. Jetzt ist es Gelegenheit, noch zu denen zu gehören, die der Herr wegnimmt vor dem kommenden Zorn. Es wird schließlich eine Drangsal geben von 1260 Tagen. Drangsalen gab es schon immer. Und wenn jemand sagt, ja, also ihr mit der Entrückung da vor dem Zorn, ihr wollt einfach Drangsal meiden. Oh, wir können alle erzählen, wie viel Drangsal wir schon erlebt haben. Momente, die ich nicht noch einmal erleben möchte. Ich habe mir manchmal überlegt, den ersten Sohn so verlieren, plötzlich aus heiterem Himmel. Und wenn ich meine älteste Tochter verlieren würde? Ich weiß nicht, wie ich das überlebe. Aber das andere habe ich ja auch überlebt. Der Herr gibt erst die Kraft in dem Moment, wo man es braucht. Man muss sich halt nicht solche Sachen überlegen. Wie würde ich, wenn was und wie würde ich reagieren? Das ist unglaublich. Die Gnade Gottes kann einen dann so einhüllen. Und das hat auch meine Frau gesagt. Ich habe es genau gleich erlebt. Das ist ganz ungewöhnlich. Aber eben, es ist so, wir sagen nicht, Drangsal hat nichts mit uns zu tun. Aber die große Drangsal, von der bleibt die Gemeinde bewahrt. Und warum? Weil der Herr es so beschlossen hat. Wir können einfach danken. Das ist Gnade. Nicht, weil wir es verdient haben. Aber in den Drangsalen wollen wir treu sein und zum Herrn stehen. Und jetzt merken, es wird immer rauer, das Klima. Schwieriger. Und trotzdem, 2. Timotheus 3 sagt, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Ja, haben wir Verfolgung. Nun, in Galater 4 heißt es, dass Ismael Isaak verfolgt hat. Aber wenn ich nachlese in 1. Mose, dann hat er ihn einfach ausgelacht. Aber das wird im Galaterbrief Verfolgung genannt. Ja, das ist auch Verfolgung. Wenn die Menschen uns belächeln oder eben sogar richtig auslachen oder, was wir auch erleben, als völlig blöd und dumm scheinen. Damit hat der Apostel Paulus auch gelebt. Die haben gesagt, was will doch diese Saatkrähe? Übersetzt dieser Schwätzer. Aber eigentlich heißt es Saatkrähe, die pickt mal da, mal da. Aber ihr habt keine Ahnung von Zusammenhängen. Ja, so ein bisschen da ein Gedanke und da ein Gedanke, aber kein philosophisches System. Das hat der Apostel Paulus so ertragen. Das wollen wir auch. Aber wir dürfen wissen, ja, der Herr bewahrt uns davor, aber da wollen wir umso mehr für ihn leben, da sein. 2. Korinther 5 sagt, dass wir nicht mehr für uns selber leben, sondern für den, der für uns gestorben ist und ist auferweckt worden. Also wenn wir nicht für den Herrn sterben müssen, dann wenigstens für ihn leben. Ich war, wenn wir über Martyrium sprechen, da wird es uns allen schwül, weil wir alle es noch nie erlebt haben. Und ich möchte es auch nicht. Und wir müssen auch nicht an Drangsal wohlgefallen haben. Doch, sagt einer, lies mal Jakobus 1. Ja, was? Vers 2. Achtet es für lauter Freude, Brüder, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet, weil das eben im Glauben stärkt und weiterbringt. Ich sage es mit meinen Worten. Nein, dort steht, nicht empfindet es für lauter Freude. achtet es für lauter Freude. Das heißt, dass wir in der Drangsal uns sagen, oh, ja, eigentlich kann ja der Herr daraus etwas Gutes machen, dass ich im Glauben vorwärts komme. Und darüber kann ich mich doch eigentlich freuen. Das ist, achtet es für lauter Freude. Aber der Herr zwingt uns nicht in Gefühl, ja, es ist wunderbar, jetzt geht es mir so schlecht. Nein, das, wirklich, das ist nicht gemeint. Das wäre stoisch. Die Stoiker waren auch Feinde des Evangeliums, Apostelgeschichte 17, mit den Epikuräern, diesen Egoisten. Und die haben gesagt, das Leiden, das achten wir gar nicht. Wir stehen mit stoischer Miene, das ist ein Pokerface, oh, darüber. Aber das waren Feinde des Evangeliums. Hebräer 12 sagt uns, wenn uns der Vater erzieht, als seine Kinder, und uns straft, dass das nicht ein Gegenstand der Freude ist, sondern der Traurigkeit. Hernach aber gibt es die friedsame Frucht der Gerechtigkeit, denen, die durch sie geübt sind. Also es ist nicht so, dass wir dann unser Gefühl so ausrichten, das ist wunderschön. Nein, in Klagelieder 2 lesen wir, schütte dein Herz aus vor dem Angesicht des Herrn. Erhebe deine Hände für die Kinder, die an allen Straßenecken sterben. Was heißt das? Dein Herz ausschütten, das ist wie ein Kessel Wasser ausschütten. Das sind die Tränen, die in uns runterfließen, aber vor dem Herrn. Das macht klar, wir dürfen die Traurigkeit in den Leiden empfinden. Sogar ganz wichtig, dass wir das nicht stoisch ertragen, sondern wir dürfen dem nachgeben, aber uns immer wieder sagen, achtet es für Freude. Ich darf wissen, das ist eigentlich etwas, wo ich mir darüber freuen kann, dass der Herr daraus Gutes wirkt. Ja, das ist die biblische Haltung gegenüber dem Leiden. Es ist nicht so, dass wir einfach so übertapfer sind. Und es gibt zwei Arten, wie wir nicht reagieren sollen auf Nöte, durch die wir hindurchgehen. In Hebräer 12 heißt es, achte nicht gering des Herrn Züchtigung. Das ist stoisch. Ich kenne eine Mutter, die hat mir erzählt, eine ihrer Töchter, wenn die gestraft wird, dann sagt sie, das ist mir sowas von egal. Die spottet über die Strafe der Mutter. Das ist die Züchtigung verachten. Ja? Und das nützt natürlich dann auch nichts. Aber dann im gleichen Vers in Hebräer 12 heißt es, noch ermatte, wenn du von ihm gezüchtigt bist. Das ist die andere Möglichkeit, dass wir in den Leiden plötzlich einknicken. Ich kann nicht mehr. Und dann machen die weiteren Verse Mut, werden wir aufgerufen, unsere schwachen Knie zu stärken. Ja? Aber das müssen wir auch versuchen zu vermeiden, auch nicht einknicken. Dann wissen, der Herr hat einen guten Plan. Alle Dinge wirken zum Guten mit denen, die nach Vorsatz berufen sind. Ja, und so dürfen wir wissen, aber die große Drangsal, die müssen wir nicht erleben. Das ist ein Trost. Und der Herr könnte heute kommen. Und dann ist alles vorbei. Dann kommen wir endlich zur Ruhe. Hebräer 4 sagt, es bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Wir werden keine Adventisten. Das ist eine Irrlehre. Die Gemeinde muss nicht den Sabbat halten, aber wir haben eine Sabbatruhe im Himmel. Und auf die warten wir und freuen uns. Und dann wird oben die Hochzeit des Lammes sein, während unten die Katastrophe kommt. Und am Ende wird der Herr kommen mit allen Erlösten, mit allen Entrückten. Und er wird an verschiedenen Orten erscheinen. Es wird eine Völkerschlacht geben in Edom. Das ist Südjordanien, südlich von Moab, also südlich vom Toten Meer. Und Jesaja 63. Wer ist dieser, der von Edom herkommt, in hochrotem Kleid? Ich bin es. Da hören wir den Herrn Jesus sprechen, als Richter der Welt. Da werden Völker versammelt sein und der Herr wird diese Völker besiegen. Und er wird auch kommen in Hamagedon, sagt Offenbarung 17 und 19, auch schon 16. Das ist, wenn die Heere des Westens dort versammelt sein werden. Die glauben, der Nazaräer sei tot Und das wird die Überraschung sein in Harmagedon. Er lebt. Und das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist Herr, König der König, Könige und Herr der Herren. Aber das ist die Front des Westens. Der Herr wird aber auch erscheinen auf dem Ölberg bei Jerusalem. Hier der Blick vom Tempelberg rüber auf den höchsten Punkt des Ölberges. Die russische Auffahrtskirche, wo früher der Altar der roten Kuh war. Seine Füße werden an dem Tag auf dem Ölberg stehen. Und das sind die Heere des Königs des Nordens, die der Herr da besiegen wird. Und so wird eine Schlacht nach der anderen wird ausgetragen werden. Es gibt nicht einfach Harmagedon fertig. Das ist alles zu einfach. Eine Weltregierung, Harmagedon, fertig. Nein, es ist komplizierter ein bisschen in der Bibel, aber so realistisch. Und so wird der Herr in mehreren Phasen, in den Psalmen lesen wir, und er wird die Kriege beschwichtigen bis an das Ende der Erde. Die Bibel sagt ganz klar, das wird ein Weltkrieg sein. Bis nach Thailand, bis nach Südamerika. Der Herr wird alle Kriege beschwichtigen und dann von Jerusalem aus seine Herrschaft des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten. Und wir werden alles mit dem Herrn teilen. Wenn wir jetzt bereit sind, eben seine Verwerfung zu teilen, wir stehen auf seiner Seite, wir sind verachtet in dieser Gesellschaft. Wir sind nicht die Leute, die man fragt, was sollen wir tun in dieser Situation? Ja? Man fragt uns nicht, wie sollen wir Corona angehen? Man fragt uns nicht, wie sollen wir umgehen mit dem Ukraine-Krieg? Nein, wir sind nicht gefragt. Aber wir haben wunderbare Antworten auf alle Fragen in dem Wort Gottes. Aber wenn wir so die Verachteten sind auf der Seite des Herrn Jesus, dann einmal werden wir an seiner Seite kommen. Und 2. Thessalonicher 1 sagt, um bewundert zu werden in allen denen, die geglaubt haben. So wird der Herr kommen. Die werden uns sehen. Ah, das war dieser Stündeler. Sagen wir das im Süddeutschen? Schon, ja. Ist das veraltet. Veraltet, ja, veraltet. Aber auf der Straße wissen Sie die alten Ausdrücke auch manchmal. Und der ist auf der Seite des Königs, der Könige. Und der Herr wird dann den Lohn austeilen, die Herrschaft austeilen, werden alles mit ihm teilen, alles zusammen mit dem Herrn Jesus. Und bis dahin bleibt einfach diese Hoffnung. Der Herr kommt, vielleicht heute, und wir wissen, was über diese Welt kommt, und das legt einen ernsten Auftrag auf unsere Herzen. Nicht, um uns niederzudrücken, sondern eben zu sehen, was ist wichtig? Wo sollen wir jetzt noch investieren und wo ist es eigentlich überflüssig? Zeitverschwendung. Und darum müssen wir das prophetische Wort kennen, damit wir wissen, wie wir jetzt leben sollen mit dem Herrn.